Also zumindest so viel wollte ich mit dem mal klarstellen. Es sind ein paar Hinweise nur darauf, wie absurd so eine Sicht ist. Naja, Griechenland hat kein Geld mehr, geben wir ihm doch was oder geben wir ihm nichts. Und wenn man so will, gutwillige Vorstellung, es lägt bloß am bösen Willen der europäischen Institutionen, vom Schäuble und so weiter, dass die Griechen nichts kriegen. Man ist in einer anderen Welt, man ist in der Welt der finanzkapitalistischen Rechnungen und Berechnungen, man ist in der Welt des Verkehrs zwischen Staaten und Finanzkapital, der Selbstverpflichtung von Staaten mit ihrem ganzen Haushalten auf Wachstum, dem Überantworten der Beurteilung, wie gut das Wachstum ist, wie sehr es einen Staat kreditwürdig macht, die Überantwortung ans Finanzkapital. Also sollten wir an diese Sphäre nicht rangehen mit der Vorstellung, da hätten sie doch einerseits mehr Freiheiten, sich was zu leisten, oder umgekehrt mit der Vorstellung, naja, die Griechen, man sieht es ja, sie haben ganz viele Schulden, sie können nicht mehr zahlen, also haben sie alles verkehrt gemacht. Das liegt einfach sachlich schief und da verpasst man im Grund, wenn man so will, alle ökonomischen Sachen, die zu kritisieren wären, weil man sie sich immer noch, also auch als Kritiker, das ist da nicht solidarisch genug zugegangen wäre, weil man sie sich vorstellt wie ein handhabbares, überhaupt für das brauchbares Mittel, was man sich so denkt, es heißt, wir müssen Griechenland wieder auf die Beine bringen. Ein zweites Kapitelchen, das geht über diese, eigentlich eine Fortsetzung, über den Streitpunkt, wo es heißt, naja, die Konsequenzen sind klar. Wenn der griechische Staat über seine Verhältnisse gelebt hat, dann muss er seinen Haushalt umstellen. Dann muss er seine Einnahmen wieder an seine Ausgaben anpassen, weil er kann ja nicht zahlen. Also der griechische Staat soll sparen, ist da der Schlachtruf. Und wie er das machen soll, das ist ja auch klar, und das haben sie diesem Staat ja sogar per dem Kombinat aus, er kriegt neue Kredite, er wird zahlungsfähig gehalten durch die europäischen Institutionen, aber er muss dafür ein ganzes staatliches Sanierungsprogramm vorlegen. Da ist es ja gar nicht mehr bloß Forderung geblieben, sondern ist zu einem ganzen Regime ausgebaut worden. Also wie da der Haushalt sparen soll, das ist dann auch klar, sind hauptsächlich Sozialleistungen, die da eingestellt werden sollen. So, da kriegt man als erstes mal ganz selbstverständlich mitgeteilt, was man auch nicht einfach dementieren, sondern mal zur Kenntnis nehmen sollte. Dass Staatshaushalt hier am Fall Griechenland praktisch durchgesetzt wieder kreditfähig machen, einen Staat zahlungsfähig halten, dass das in diesem Fall und eigentlich als Prinzip heißt, dann soll der mal schauen, was überhaupt sein Volk an Kosten, also da wird das Volk schlagartig als Kosten verbucht. Und dann heißt es, Kreditwürdigkeit verträgt sich nicht mit Sozialleistungen. Soll man lieber nicht den guten Glauben dagegen setzen. Na, wenn Sie bloß wollten, ging das doch. Einen Punkt habe ich ja schon erläutert, dass Kreditwürdigkeit von Staaten, und jetzt wird es quasi negativ an Griechenland nochmal praktisch geltend gemacht, ihm politisch vorgeschrieben, dass Kreditwürdigkeit heißt, entweder trägt das Volk was bei, oder es wird als untragbare Last, als Kost, als zu viel Staatsausgaben verbucht. Also das ist die eine Seite, wo gesagt wird, und die hat sich dann ja auch durchgesetzt, naja, der griechische Staat, der muss seinen Haushalt in Ordnung bringen, der muss sparen. Und von der Gegenseite ist eigentlich der Einwand gekommen, naja, aber das läuft doch auf Kaputtsparen raus, man sieht es doch. Da geht doch der Staat vor die Hunde und da geht das Volk vor die Hunde. Und Kaputtsparen war dann gleich mit, aber das ist doch unvernünftig. Das sollte man doch nicht machen. Und da wird die Vorstellung lanciert, man sollte doch Griechenland lieber wieder ökonomisch auf die Beine helfen. Da kommen dann auch Vorstellungen, wie das vernünftigerweise ginge. Und da wird sich dann, naja, dieses Europa, also auch die Kreditinstitutionen und so weiter, werden sich irgendwie vorgestellt, wie die könnten doch und sollten doch sogar vernünftigerweise großzügiger im Verhältnis zu Griechenland sein, dort Wachstum fördern und so, sonst kommt doch Griechenland nicht auf die Beine, das wäre kaputt sparen. Und das läuft ungefähr dann mit dem, naja, mit der Vorstellung, und das wäre dann echte Solidarität und das, was da der Schäuble gemacht hat, das wäre ja das Gegenteil, weil man sieht es doch. Eigentlich ist an diesen beiden Positionen, will ich nur mal einen Punkt festhalten, das Interessante weniger, oder ich will jedenfalls mal die Seite dran festhalten, nicht die der gegensätzlichen Vorschläge. Also im einen Fall, die Griechen müssen gefällig sparen und im anderen Fall, man könnte sie doch aber finanziell unterstützen, dass sie wieder besser auf die Beine kommen. Sondern das, was als Selbstverständlichkeit da unterstellt ist, mal zur Debatte stellen. Nämlich die Gemeinsamkeit, die in beiden Positionen unterstellt ist, das ist die Ohnmacht Griechenlands in ökonomischen Fragen. Die Ohnmacht Griechenlands in der Verfügung über Geld, über Zahlungsfähigkeit. Hier heißt, der Staat selber hat sich eigentlich in eine Lage reingewirtschaftet, da ist völlig klar, der für sich ist zu nichts fähig. Der für sich kommt nie und nimmer auf die Beine, der für sich hat ja überhaupt hat kein Geld mehr. Der braucht es und dann diskutiert man darüber, wie viel soll man ihm geben, wie freigebig oder wie zu welchen harten Konditionen. Also Griechenland hat kein Geld, weil kein Kredit mehr. Das ist der selbstverständliche Ausgangspunkt, naja, des ganzen Streits. Und da sollte man mal das überhaupt sich zu Gemüte führen. Wo kommt das eigentlich her? Was ist damit ausgesagt über das Verhältnis Griechenlands, über die, wenn man so will, ökonomischen Lebensmittel Griechenlands, über das Verhältnis Griechenlands zu den anderen europäischen Staaten? Da wird über was wirklich Einzigartiges geredet. Nämlich, dass in dieser ökonomischen Ohnmacht des griechischen Staats und dass sich von außen drum gekümmert wird. Dass es also ein europäischer Sanierungsfall ist. Das verweist eigentlich darauf, dass hier der Sonderfall vorliegt, der Gemeinsamkeit des Geldes. So, hier geht es um die Eigenart des Euro, weil das ist das Geschäftsmittel Griechenlands gewesen. Und über das verfügt Griechenland offenbar nicht mehr. Das ist der ganze Ausgangspunkt. Also geht es hier drüber, was heißt das? Griechenland hat kein Geld mehr. Was kriegt man da eigentlich, was kann man dem entnehmen über den Euro? Sollte man in den Blick nehmen in Sachen Euro? Also alle Welt geht davon aus und sagt, naja, Griechenland hat seinen Kredit an den Finanzmärkten verloren, da ist es nicht mehr kreditwürdig. Und Geld drucken, also selber per griechischer Zentralbank oder per Staat Geld in die Welt setzen, können sie gar nicht mehr, außer wenn sie zur Drachme zurückgehen täten. Also weder, alles wird einem so wie selbstverständlich erklärt, weder können die Griechen sagen, naja, wenn wir so viel Schulden haben, dann drucken wir halt per Zentralbank Geld und damit zahlen wir die Schulden. Wurscht, dass dann der Geldwert leidet und diese Hoheit hat Griechenland nicht. Und umgekehrt sich einfach auf den Standpunkt stellen, naja, wir zahlen nicht. Es muss durchgestrichen werden, ich habe hier die Hoheit über den Laden und dann müssen die Banken die Verluste hinnehmen und dann geht es neu los. Auch das kann dieser Staat nicht einfach, weil er verschuldet ist, wie in einem fremden Geld. Wie in Verpflichtungen, er kann über ein eigenes Geld ja gar nicht verfügen. Ihm fehlt die Hoheit drüber, hier per Staat irgendwas an diesen Verhältnissen zu drehen, außer er wird aussteigen, wird zur Drachme zurückkehren und dann mit der neu wirtschaften und wurscht, was das dann für Folgen hätte. Ich will da zwei Schlüsse mal anbieten. Aus diesem scheinbar banalen, negativen Faktum die Lage Griechenlands, die Ohnmacht in Sachen nationaler Geldverfügung des Staats. Nämlich das eine betrifft überhaupt wieder den Charakter des Geldes. Egal, was man sich so Nützliches zum Geld vorstellen soll, da gibt es ja viel Vorstellung, wofür das gut wäre. An die will ich gar nicht erinnern, weil in diesem Fall ist mal jedem klar, der griechische Staat, der steht auf dem Trockenen, der ist eigentlich in einer existenziellen Not, deswegen, weil ihn seine Nationalbank nicht mit Geld versorgt. Da kommt also, wenn man so will, eine Geldnatur ganz anderer Art zur Sprache, als wieder diese Alltagsvorstellung, was Geld wäre und wofür es gut wäre. Weil hier ist mal als erstes klar, normalerweise ist Geld sowas wie ein staatliches Dekret, ein staatliches Machwerk. Das wird im Verhältnis von Staat zu Zentralbank, kommt das in die Welt und da heißt, das ist dem griechischen Staat abhanden gekommen. Der hat die Hoheit übers Geld nicht mehr und da wird wie selbstverständlich drüber geredet. Hoheit übers Geld ist überhaupt der eine entscheidende Charakter am Geld, dass es per Staat, sogar per Staatsakt materiell in die Welt kommt und er dekretiert, das gilt hier, das ist das Reichtumsmittel, das habe ich hier verbindlich gemacht. Und dann wirtschaftet alle Welt mit dem. Das heißt, es fehlt den Griechen. Das ist die eine Hälfte. Aber die zweite Hälfte wird ja auch gesagt, warum haben sie es nicht? Und da kommt die andere Seite vom Geld. Ja, Herrschaftsmittel per Herrschaft kommt es in die Welt. Der Staat stiftet es. Aber die zweite Seite heißt dann, aber verdienen, geschäftlich wirksam sein, ordentlich kapitalistisch als Geschäftsmittel gebraucht werden, muss es dann schon auch noch, sonst ist es nichts wert. Also wird bei Griechenland die zwei Seiten gegeneinander gehalten, die Hoheit haben sie nicht und verdient haben sie es auch nicht. Der Laden hat es nicht hergegeben. Damit ist der Staat auch ökonomisch handlungsunfähig. Also das sollten wir mal festhalten, weil auch das ist eine Auskunft, was Geld ist, nämlich dieses Kombinat aus Herrschaftsmittel, aus herrschaftlichem Machwerk und ökonomisch damit, quasi mit der Verpflichtung, es soll sich gesellschaftlich, geschäftlich bewähren, es soll vermehrt werden, sonst taugt es nichts. Und an Griechenland kann man auch lernen, wenn der Staat am Ende dran leidet, wenn er wirklich so sehr unregierbar wird, weil ihm das Geld fehlt, dann blamiert sich offenbar in dem Fall nicht der Euro. Da könnte man ja auch sagen, dann ist der Euro ein scheiß Mittel, wenn ganze Staaten und Völker vor die Hunde gehen. Sondern dann blamiert sich der Staat Griechenland vor den Ansprüchen dieses Geldes, vor den Ansprüchen des Euro. Dann ist der ganzen Welt erstmal klar, hier hat der Staat versagt und nicht hier hat das Geld versagt. Hier hat der Staat vor dem Geld versagt. Und blamieren tut sich dann schon erst recht, und blamieren ist dann nicht, sie blamieren sich, sondern sie werden mit ihren Lebensansprüchen blamiert, nämlich das Volk. Also das wird dann wirklich dem Urteil geopfert, hat das Geld nicht bedient. Das ist die eine Auskunft, die man dem entnehmen kann, da Griechenland hat seine ökonomische Hoheit, also die Geldhoheit nicht mehr, und zweitens, es hat aber Geld auch nicht verdient, also das Geld hat dort nicht für den Staat als Geschäftsmittel ordentlich funktioniert. Aber zweitens steckt da ja noch eine spezielle Auskunft über den Euro als Gemeinschaftsgeld drin. Weil das ist mal was Besonderes und was Eigentümliches. Dass da Staaten sich zusammengetan haben und haben jetzt ausgerechnet, das Geld, also das, was ich gekennzeichnet habe, was überhaupt das originäre Hoheitsmittel ist, die materielle Macht so eines Staats, seine Verfügung über Geld, sogar seine Hoheit übers Geld, das haben sie vergemeinschaftet. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, das ist mit lauter guten Gründen damals passiert, die haben so ungefähr geheißen, das ist nützlich für den Verbraucher, der muss nicht mehr umtauschen, wenn er nach Italien fährt, hat man alles vergessen inzwischen. Und das ist überhaupt gut, da haben alle was davon, das fördert für jeden Staat seine Geschäftsfähigkeit. Der Streit und die Konsequenzen, die das gehabt hat, widerlegen diese sämtlichen guten Vorstellungen. So weder ist dieses Geld tauglich für allseitigen Nutzen, offenkundig. Das Ergebnis liegt ja vor, sich daran Staaten sortieren. Noch hat es überhaupt was mit dem Nutzen für irgendeinen Konsumenten zu tun, wenn er am Ende, wie gesagt, das griechische Volk wegen dem Euro über die Klinge springt. Und Frieden zwischen den Staaten, was ja auch immer so die große Propaganda war, Europa nach zwei Weltkriegen ist der Euro so ungefähr die Garantie für einen Frieden. Naja, wie der Frieden aussieht, das kriegt man mit in den Auseinandersetzungen um den Euro, um die Kreditfragen, die ja das ganze Jahr über mit Griechenland quasi exemplarisch für den ganzen Euroraum gelaufen sind. Wenn die sich schon so zerstreiten, wenn am Ende rauskommt, die einen Staaten leiden wirklich unterm Euro, unter ihrer mangelnden Kreditfähigkeit, die anderen regieren ihn, die anderen verdienen ihn. Und es wird ein riesen gesamteuropäischer Streit draus, der bis an die Grenzen des Bruchs und des Auffliegens der ganzen Euro-Konstruktion geht. Was war dann eigentlich der gute Grund? Warum haben sie sich eigentlich darauf eingelassen und dieses eigentümliche Gemeinschaftswerk, also diese Aufgabe von nationaler Hoheit übers Geld, sich geleistet, sich darauf geeinigt? Das ist eine Auskunft darüber, die haben auf die andere Seite, sozusagen auf die zweite Natur des Geldes gesetzt, nämlich auf seine ökonomische Wucht. Die haben glatt ein Stück herrschaftliche Kommando übers Geld aufgegeben, weil sie sich ausgerechnet haben, dass die jeweilige Nation, jede für sich, mit dem Euro an ökonomischer Macht, an ökonomischer Wucht, an Kreditfähigkeit und so weiter gewinnt. Also die Griechen mit ihrer Drachme, aber es waren ja nicht bloß die Griechen, haben gesagt, wenn wir unser Geld aufgeben und uns dem Euro anschließen, dann verfügen wir über ein Geld, das ist viel schlagkräftiger, viel besser, weil das ist quasi das Geschäftsmittel des ganzen Euroraums. Da steht dann hinter dem Kredit des griechischen Staats das Wachstum im ganzen Euroraum. Und wie gesagt, 10 Jahre lang hat es ja auch für Griechenland funktioniert, dass es mehr Kredit gehabt hat, als es in seiner Drachme je hätte aufhäufen können. Also das ist hier der Beschluss von Staaten, der jetzt zur Grundlage dieses Riesenstreits wird. Ein gemeinsames Geld ist zwar ein Verzicht auf Souveränität, aber es ist ein Gewinn an ökonomischer Macht. Und auch da kann man was lernen über den Standpunkt solcher Staaten, dass sie sagen, die materielle Souveränität im Geld, die Wucht, die das Geld darstellt, was es als Zugriffsmittel auf ganze Gesellschaften ist, was es an Geschäft zu organisieren vermag, das ist für einen Staat wichtiger. Das stattet ihn viel eher mit Souveränität aus, als dass er sich die quasi autonome Verfügung über ein nationales Geld vorbehält und die nicht aus der Hand gibt. Also da haben Staaten darauf gesetzt, dass das Geld als kapitalistisches Bereicherungsmittel, wenn das einen größeren Raum hat, ihnen mehr ökonomische Macht gibt als die Verfügung, die nationale Verfügung qua Hoheit über so ein Geld. Auf der anderen Seite haben sie ja die Konkurrenz drum überhaupt nicht aufgegeben, das nationale Abrechnen, dass jeder bilanziert dann bei sich, was eigentlich von diesem Euro-Geschäft bei ihm als nationaler Reichtum in seinen Bilanzen sich niedergeschlagen hat, sondern, und das ist die zweite Eigentümlichkeit dieses Gemeinschaftsgelds, es ist zugleich das Objekt und das Mittel der Konkurrenz zwischen denen. Und einer Konkurrenz, da muss man gar nicht viel drüber wissen, das Ergebnis zeigt, wo die einen am Ende auf Kosten der anderen sich bereichern, gewinnen, wo nicht bloß im selben Geld, sondern im selben Geld miteinander, aber dann auch gegeneinander konkurriert wird. Wo am Ende der riesengroße deutsche Erfolg mit seinem ganzen Wachstum mit seinem Geschäft in und mit Europa zu Lasten anderer Nationen gegangen ist. Sind dann die Verlierernationen, die ein entsprechendes Wachstum, entsprechende nationale Bilanzen nicht auszuweisen hatten, weil die deutsche Geschäftswelt, das deutsche Kapital mit seinem Kombinat aus Produktivität und Billiglohn offenbar ganz Europa zu seiner Geschäftsquelle gemacht hat und das sich in den deutschen Bilanzen niedergeschlagen hat.